Vielleicht denkt der eine oder andere, warum malst du denn immer wieder die Jahreslosung? Ich muss ganz ehrlich, ich war es ein bisschen lauter, glaube ich. Ja, oder stimmt's? Hört er mich gut? Ah, gut. Wir leben in einer ziemlich schnelllebigen Zeit und da ist es Tempo hoch und es ist schwer hinzuhören. Und ich habe mir Gedanken gemacht, eben wie kann man so predigen, dass die Jahreslosung uns das Jahr über begleitet. Und dann habe ich gemerkt, ich kann gar nicht so gut predigen, dass ihr das behaltet. Wenn ich das jetzt heute sage, dann in 2 Wochen weiß man es nicht mehr. Und dann dachte ich, die beste Idee ist, man malt ein Bild und man hat es vor Augen und dann kann man es vielleicht begleiten. Ja, es ist ja eine ganz tolle Verheißung, die wir in diesem Jahr haben, dass Gott uns etwas schenken will, und zwar ein neues Herz. Ich glaube, dass das eines der wichtigsten Sätze der Bibel überhaupt ist, obwohl dieses Wort auf einem ernsten Hintergrund steht, weil dieses Geschenk des neuen Herzens nicht irgendwie etwas ist, was Gott uns so zusätzlich gibt, sondern etwas, was wir dringend brauchen, was wir lebensnotwendig brauchen, wenn wir Hoffnung haben wollen. Es ist nämlich in eine Situation hineingesprochen, als Gott am Ende war, wieder einmal am Ende war mit seinen Menschen, am Ende mit dem Volk Israel und wo alles zum Bankrott ist und wo ein neues Herz also nötig war. Es war ja öfters so in der Geschichte zwischen den Menschen und Gott, dass wir irgendwie in einer Sackgasse gelandet sind. Das erste Mal schon bei Adam, aber dann eben bei Noah, wo die Bosheit unter den Menschen so einen Überhand nahm, dass Gott die Erde vernichtete und sagte, wir brauchen einen totalen Neuanfang. Und es gab einen Neuanfang mit Noah und seiner Familie. Es wurde dann nicht mehr so schlimm wie vorher, aber wieder nahm das Böse Überhand. Wieder konnten wir Menschen nicht das tun, nicht so leben, wie Gott es sich gedacht hat. Und dann hat Gott neu angefangen und hat Abraham erwählt. Und einen Menschen und mit ihm ein Volk und wollte an ihm exemplarisch zeigen, wie kann ein Leben aussehen zwischen Menschen, die Gott ehren und die von Gott erwählt sind. Aber auch diese Geschichte endete in einer Sackgasse und das war zur Zeit des Propheten Hesekiel. Über viele Jahrhunderte hatte Gott versucht, sein Volk zu gewinnen. Er hatte ihnen gute Gebote gegeben und er hatte ihnen Propheten gegeben, die ihm sein Wort immer, die dem Volk das Wort immer wieder vor die Augen stellten. Aber das alles hat nicht geholfen. Sie haben nicht getan, was Gott wollte. Sie haben anders gelebt. Und am Ende sind ihre Herzen hart geworden wie Stein und es war der totale Bankrott. Ja? Und dann heißt es, von vorne anfangen. Aber fangen wir vielleicht von vorne an, wofür steht eigentlich das Herz, wenn Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz? Es ist nicht so wie wir. Die Hebräer haben die Menschen anders gesehen. Nicht, dass der Verstand im Gehirn ist und das Herz ist eine Pumpe, die das Blut pumpt, sondern das Herz ist der Mittelpunkt des Denkens und des Fühlens. Im Herzen fallen die Entscheidungen. Also es ist eine bildliche Sprache vom Herzen. Es meint nicht das Körperteil. Es gibt im Hebräischen gar kein Wort, zum Beispiel für Gehirn. Braucht man nicht, weil man denkt mit dem Herzen. Also natürlich braucht man ein Gehirn, aber man braucht kein Wort dafür. Zentrum, es ist eben wirklich das Zentrum, auch wo die Entscheidungen fallen. Und darum heißt es im Wort Gottes, vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ja? Also das heißt, achte darauf, was in deinem innersten Zentrum, das ist der Kern der Persönlichkeit, ja? Was im Verborgenen deines Herzens, dort entstehen die Gedanken, dort entstehen die Einstellungen, die Entscheidungen, die Ziele, nimmt man sich hier vor. Ja? Hier entscheidet sich, ob wir selig gesund leben. Es hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. zum Guten oder zum Schlechten. Es ist die Steuerzentrale des Menschen, das Herz. Und diese Steuerzentrale, die möchte Gott erneuern. Ja, nun ist dieses Wort eigentlich ja nicht an uns gerichtet, sondern an das Volk Israel. Und ich habe es schon angedeutet, vor 2600 Jahren war dieses Volk geschlagen, gedemütigt, verschleppt. Sie hatten alles verloren. Der Tempel war zerstört, die Verheißungen, die Gott gegeben hat, haben sich nicht erfüllt. Und da treten Propheten auf. Unter anderem der Prophet Hesekiel, im Zusammenhang aber mit weiteren Propheten, die alle ähnlich das Heil Gottes verkündigen. Hesekiel ist mit den anderen verschleppt worden nach Babylon. In derselben Zeit ist Jeremia noch in Jerusalem. Und er hat den Auftrag, jetzt das Wort Gottes an das Volk zu richten. Und er kriegt diesen Auftrag schon in dem Wissen, dass es unmöglich sein wird, ihn zu erfüllen. Denn wie soll man ein Wort Gottes an ein Volk richten, das Herzen hat, die tot sind, die hart sind wie Stein, die nichts aufnehmen können, die nichts hören, die widerspenstig sind? Schon bevor Hesekiel nur das erste Wort sagt, sagt Gott ihm, also so ist das Volk. Und du brauchst eigentlich gar nicht damit zu rechnen, dass sie irgendetwas von dir aufnehmen. Und dann kriegt er diesen Auftrag. Und die Wende kommt dann erst hier in Kapitel 36, wo er dann einen Auftrag, eine neue Perspektive bekommt, wie das überhaupt weitergehen kann. Weil den Zorn Gottes, den das Volk erfahren hatte, und die Strafe, die waren ja verdient. Sie mussten sagen, ja, wir leiden berechtigt, wir haben nicht auf dich gehört und darum sind wir jetzt, wo wir sind. Ja? Und wir sind am Ende und Gott ist am Ende, und woher jetzt noch Hoffnung nehmen? Wie kann Hesekiel jetzt noch predigen, wenn wir so sind? Vielleicht könnt ihr das verstehen, wenn ihr schon einmal etwas sehr häufig probiert habt, neu anzufangen. Vielleicht schon immer wieder etwas zu ändern. Nur eine Kleinigkeit in eurem Leben, die euch aber nicht zu ändern gelang. 100-mal probiert und 100-mal gescheitert. Und woher dann noch Hoffnung nehmen für einen neuen Anfang? Und das ist die Situation, in der Hesekiel und das Volk war. In der Gott war. Ja, immer wieder gescheitert, woher jetzt noch Hoffnung nehmen? Es braucht einen wirklichen Neuanfang. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist es so, dass Hesekiel schließlich sogar verstummt. Er kann gar nichts mehr sagen. Und dann sagt Gott, jetzt gibt es einen wirklichen Neuanfang. Und zwar will ich etwas tun, ich schenke euch ein neues Herz. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und mit dieser Änderung gibt es Hoffnung. Wann ist das jetzt geschehen? Ich glaube, dass das, was Hesekiel sagt, weit über seine Zeit hinausreicht. Es gab einen Neuanfang kurz danach in Jerusalem. Die haben den Tempel wieder aufgebaut und ein paar der Verheißungen scheinen da auch eine Erfüllung zu haben. Aber vieles, was die Propheten gesagt haben, geht da nicht auf. Das ist nicht groß genug, was da geschehen ist. Und was er hier sagt, dass Gott ein neues Herz geben will, das hat nicht nur Hesekiel gesagt. Weil diese Botschaft so wichtig ist und so einzigartig, gab es viele Propheten, die eine ähnliche Botschaft hatten. Zum Beispiel der Prophet Jeremia. Der war ja in Jerusalem. Aber der sagte auch im Namen Gottes, ich mache mit euch einen neuen Bund. Der alte Bund, den er jetzt hatte, der Bund mit Mose, dieser Bund hat sich nicht als durchschlagend erwiesen. Diesen Bund konntet ihr nie halten, der kam nicht zum Ziel. Und darum sagt er, ich mache einen neuen Bund, sagt Jeremia, und ich will mein Gesetz in euer Herz schreiben. Und ihr sollt mein Volk sein. Es soll dann Wirklichkeit werden. Und der Hebräerbrief, den kann ich nur einladen, den einmal zu lesen, der beschreibt genau das, wie der neue Bund diese Verheißung der Propheten wahrmacht und dass das, was in Jesus geschehen ist, eine Erfüllung erst dieser Verheißung ist. Dieses einmalige Opfer Jesu, das dann wirklich die Sünde, die Schuld wegnahm. Weil da jetzt Vergebung ist, braucht es kein Opfer mehr. Darum müssen wir Christen ja auch nicht opfern und haben keine Tempel, sondern treffen uns zu Dankgottesdiensten. Ja. Manchmal, wenn dieser Vers gelesen wird und man redet davon, dass es auf Jesus hingeht, dann wird gesagt, ja, soll man überhaupt das Alte Testament so durch die Brille des Neuen Testamentes lesen, überall Jesus drin sehen? Das hat natürlich seine Gefahren, weil dann manchmal das Eigentliche, das, was das Alte Testament für sich sagen will, nicht gehört wird. Aber ich glaube, dass man gerade diese Stellen gar nicht anders lesen und verstehen kann als von Jesus her. Und so redet auch Jeremia in Kapitel 24 ganz ähnlich nochmal, wenn er sagt, und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren. Dieses Umkehren zu Gott hin von ganzem Herzen, das war durch das Gesetz nicht geschehen. Auch Jesaja zeichnet ein Bild von einer kommenden Heilszeit, wo Gott etwas Neues anfängt. Und vielleicht überhaupt, um die Propheten des Alten Testamentes zu verstehen, müssen wir gucken, wie ihre Prophetien aussahen. Sie haben manchmal etwas gesehen, ein Bild. Und in diesem Bild ist hier etwas, ja, in einiger Entfernung, was geschieht. Und sie sehen aber ein Bild, da sehen sie auch etwas, das ist viel weiter weg. Und dazwischen liegen vielleicht Jahrhunderte oder liegt wirklich viel Zeit. Aber die sehen es wie ein Bild. Und manchmal weiß man vorher nicht, wie weit das auseinander ist. Das ist wie, wenn man nicht dreidimensional sehen kann. Ja, dass man die Entfernung nicht so richtig abschätzen kann. Und es sieht aus, als wäre das ganz nah. So kann man das ja manchmal machen, dass man irgendwie so ein Bild macht und jemand stützt ein Haus oder einen Berg oder steht da oben drauf. Dabei ist er viel weiter weg und es ist nur eine optische Täuschung. Und das ist einfach das, was man wissen muss, um die Propheten des Alten Testamentes zu verstehen. Wenn sie etwas voraussagen, dann ist das ein Teil des Bildes, hat sich schon erfüllt damals. Und das war auch gesprochen für die Israeliten damals. Und ein Teil des Bildes hat sich erfüllt zur Zeit Jesu. Und ein Teil des Bildes, das hat sich noch gar nicht erfüllt, das kommt erst noch in der zukünftigen Heilszeit. Und manchmal liegen diese Dinge ganz nahe in der Vision der Propheten beieinander, dass sie in wenigen Versen miteinander verbunden werden. Und das macht manchmal die Auslegung des Alten Testamentes und vor allem der prophetischen Aussagen nicht so einfach. Aber was diese Propheten hier sagen, ist, dass eine wirklich neue Zeit kommt. Hesekiel hat auch noch dieses Bild von den toten Gebeinen, die wieder lebendig werden. Also es ist wirklich etwas ganz Neues, was Gott schenken will, einen ganz neuen Anfang. Und eben diese harten Herzen von uns Menschen, die erfordern harte Maßnahmen. Und da sagt Gott jetzt, es braucht eine Herztransplantation. Der Kern des Menschen muss ausgetauscht werden. Weil Hesekiel 11, Vers 19, ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch. Hat jemand von euch ein Herz aus Stein? Nein. Hätte er eins, dann wäre er tot. Ja. Wir haben natürlich, manche hat Herzprobleme. Und manchmal kann man ja, können wir sogar mittlerweile am Herzen reparieren. Neue Herzklappe, wenn sie kaputt ist, wird eine neue eingesetzt. Geht mittlerweile gut. Noch nicht so lange. Ja. Aber es gibt immer noch Situationen, wo das Herz so kaputt ist, so schwach, dass es eigentlich nicht mehr geht. Dass man sagt, hier hilft jetzt nur noch Austausch. Leider haben wir keinen wirklich adäquaten Austausch. Man kann zwar auch das Herz transplantieren, aber das hat sehr große Nebenwirkungen. Und es gibt auch Kunstherzen aus Metall, sozusagen aus Stein, aber die haben auch ihre großen Nebenwirkungen. Aber Gott sagt hier, ich nehme das harte Herz hinaus und gebe ein neues Herz hinein. Ein Herz, das harte Herz, das war einfach, ja, was ist das? Es ist nicht offen für das Reden Gottes. Ein hartes Herz ist eine Steuerzentrale des Menschen, die nicht bereit ist, nicht fähig ist, zu hören, was Gott will, das keine Freude daran hat. Ein hartes Herz hat ein Mensch, der nicht umkehren kann. Und er merkt das, weil er sich vielleicht verändern möchte, aber sich nicht verändern kann. Und das harte Herz des Menschen, das wird darin sichtbar, dass wir der Sünde immer wieder auf den Leim gehen. Daraus hat man ja dann sogar so eine Erbsündenlehre gemacht, was einfach nur deutlich machen soll, wie gefangen unser Herz ist. Dieser Negativkreislauf, der sich dadurch in Gang setzt, dass wir ständig versuchen, unsere Welt eigentlich zu verbessern, ja, Tausende versuchen es, aber es gelingt uns nicht aus eigener Kraft. Wir sagen oft, wir müssen umdenken, wenn es besser werden soll. Wir müssen neu denken, damit wir eine Zukunft haben, aber wir denken dann nicht neu. Wir kommen ein Stück voran und dann geht es wieder zurück und man macht die Augen auf und man wundert sich, was geschieht eigentlich in der Welt? Wie ist die Welt so verrückt? Was macht sie denn eigentlich? Wir wissen, was richtig wäre und machen ganz andere Dinge. Und nur Gott setzt uns in diese Lage, einen Neuanfang wirklich hinzubekommen, auch damals in Israel angesichts dieser extremen Geschichts- und Schuldsituation. Was das Herz krank macht, ist einfach war die falsche Lebensweise, die sie hatten. Ja, das ist ja auch heute so. Und jetzt ist die Frage, die erste ist einfach, wie beurteilen wir unser eigenes Herz? So eine Art Selbstdiagnostik. Wie sieht das eigentlich aus mit meinem Herzen? Und ja, ist das weich? Ist das formbar? Ist das offen für das Reden Gottes? Haben wir da so eine Sehnsucht, Gott gefallen zu wollen? Dass wir vergeben können? Dass die Beziehungen heilen? Dass wir gerne beten, hören? Oder fehlt uns das? Wie können wir ein neues Herz bekommen, wenn Gott sagt, ich schenke euch ein neues Herz? Gott hat einen besonderen Rettungsplan dazu ausgedacht, dass er uns das neue Herz, einen Veränderungsplan, wozu wir ihm das alte Herz geben müssen, dass er es wegnimmt, und ein neues bekommen. Und das kostete ihn, dieser Plan kostete ihn ganz viel, nämlich den Tod seines Sohnes am Kreuz. Und indem wir zu Jesus kommen und in enger Verbindung mit ihm leben, und er an unsere Stelle tritt, ist wirklich ein Neuanfang möglich? Und das ist die Frage, die ich jetzt noch mal kurz mit uns bedenken will. Was ist denn wirklich neu geworden? Kann man denn sagen, dass wir ein neues Herz haben oder haben können? Sind diese Worte wirklich erfüllt? Paulus spricht ja von einer Neuschöpfung. Er sagt einmal, es ist alles neu geworden bei uns. Das Alte ist vergangen. Es ist ein neuer Mensch geworden. Was früher war, ist vorbei. Und beruft sich damit auf diese Verse. Und in der Apostelgeschichte wird ja auch, wenn diese Worte vom neuen Bund und vom neuen Herzen aus dem Propheten Joel ja auch aufgenommen, wenn er sagt, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Es ist der Bezug auf dieselbe Verheißung. Ja? Und ich glaube, dass wirklich etwas neu werden kann, aber wir haben dieses neue Herz nicht nicht so wie bei einem Austausch, sondern wir haben dieses neue Herz, wir können dieses neue Herz wirklich haben, aber in Abhängigkeit vom Glauben. Es ist ein neues Herz möglich, wenn wir in einer vertrauensvollen Beziehung mit Jesus leben. Wenn wir durch Jesus wissen, in unserer innersten Schaltzentrale wissen, dass wir von Gott geliebt sind, dass uns unsere Schuld vergeben ist, dann wird wirklich etwas neu. Dann verändert sich etwas in unserem Herzen. Dann kann wirklich etwas heil werden. Aber diese Heilung geschieht nur immer in der Glaubensbeziehung. Es ist also nicht wie so ein gesetzter Fakt, sondern es ist darum in der Abhängigkeit vom Glauben. Und darum muss diese Entscheidung auch wieder jeden Tag neu gelebt werden, damit sie Wirklichkeit wird. Also ist das wie so eine Zwischenzeit. Wir können jetzt schon neu anfangen und das ist eine große Hoffnung für alle, die in ihrem Leben etwas neu anfangen wollen, dass Gott ihnen dabei helfen will, aber dass es nur gelingen kann in der engen Vertrauensbeziehung. Aber du kannst neu anfangen und es kann etwas Neues beginnen und es kann etwas heilen. In Zukunft wird es dann vielleicht einmal so sein, dass es einfach ein Fakt sein wird, dass alles neu ist und dann wird niemand mehr was Böses tun können. Aber im Moment sind wir da, wo diese Verheißung einfach gilt, ich schenke euch ein neues Herz, wenn ihr es im Glauben wollt. Ich gebe euch den Heiligen Geist, wenn ihr euer Herz dafür öffnet. Und darum, denke ich, soll diese Jahreslosung, so verstehe ich sie, einfach ein Spiegel für uns sein. Wenn wir sie sehen, dass wir uns fragen, wie steht es um mein Herz? Wie sieht mein Herz heute aus? Ist es hart oder weich, lebendig oder tot? Aus Stein oder voller Leben? Schwarz oder bunt? Kann Gott zu mir reden? Bin ich heute offen? Habe ich diese Vertrauensbeziehung zu ihm? Ist sie in Ordnung, dass der Heilige Geist in mir wirken kann? So kann jeder Sonntag so ein Tag der Selbstprüfung des Seins vor Gott sein, wo Gott mich erinnert, ich will dir viel geben und ich mich frage, nehme ich es an? Kann Gott in mir Wohnung nehmen? Ansonsten ist es auch eine ernste Warnung, wenn wir Gottes Gebot noch nicht angenommen haben. Sind wir bereit anzunehmen, was Gott uns schenken will? Ich lese Hesekiel 36, 25 und 26 zum Schluss nochmal. Hesekiel sagt, mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Dem Götzendienst, der euch unrein gemacht hat, bereite ich ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Amen.